Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich lade ein, in der Stille einen kurzen Moment zu sein und für die Predigt zu bitten. Herr, öffne unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Predigt habe ich eine Erinnerung an meinen Gottesdienstbesuch als Kind erwähnt, den vielleicht auch manche heute haben. Das Amen nach der Predigt habe ich laut und von Herzen mitgesprochen, denn da war der unberechenbarste Teil des Gottesdienstes geschafft, die Länge der Predigt. Dann kam nicht mehr so furchtbar viel, höchstens das Fürbittgebet, war manchmal lang, aber das Abendmahl war in meiner Kindheitsgemeinde eh fast nie im Gottesdienst, sondern anschließend, also dann war bald Schluss. In unserem Gottesdienst ist auch mit dem Amen der Predigt schon ein großer Teil vom Zeitumfang geschafft. Es kommt ja noch dazu, dass die Kirchenmusik oft ihren Schwerpunkt mehr vor der Predigt hat, so wird dieser Teil noch länger. Manchmal geraten wir ja sogar bekanntlich in Zeitnot und lassen dann einiges aus dem hinteren Teil des Gottesdienstes weg, damit wenigstens noch die Chance besteht, das Mittagessen aufzuwärmen. Kompliment an diejenigen unter uns, die dann immer dafür verantwortlich sind. Mir ist aber bei der Predigtvorbereitung neu bewusst geworden, nach der Predigt folgen in unserem Gottesdienst noch sehr entscheidende Elemente. Über jedes könnte man mindestens eine Predigt halten. Wir haben uns aber 4 Predigten dazu vorgenommen und wir brauchen also genauso viel, nämlich 2 Predigten, um zu bedenken, was nach der Predigt kommt. Alles unvollständig sozusagen. Erstens die Abkündigungen. Das Kabarett-Zwischenfall hat uns ja belehrt, dass man das besser Ankündigungen nennen sollte. Gehören die überhaupt hierhin nach der Predigt? Wir sind im Gottesdienst, um Gott zu ehren, um ihm unsere Not zu klagen, um Wegweisung zu erhalten, um ihn zu loben, sein Wort zu hören. Und plötzlich wird für Infos unterbrochen. Am Donnerstag trifft sich ... und so weiter. Die Kollekte wird angesagt oder persönliche Nachrichten. Gehört das überhaupt in den Gottesdienst und unterbricht das nicht den Ablauf? In meiner ersten Gemeinde in Johanngeorgenstadt, da war in der Tat, das fand ich auch so vor schon, die Abkündigungen, die waren da ganz am Anfang. Direkt nach dem Geläut. Und man hatte das Gefühl, dann geht erst danach der Gottesdienst richtig los. Ähnlich erlebe ich es auch im katholischen Gottesdienst. Kleiner Nachteil, einmal war die Taufe eines Kindes abzukündigen. Die Taufeltern verspäteten sich etwas und kamen beim Eingangslied, als der für sie so wichtige Punkt der Abkündigung schon durch war. Aber auch hier haben wir eine große evangelische Freiheit und könnten es auch anders anordnen. Früher dachte ich auch, die Abkündigungen, die gehören nicht so richtig rein. Inzwischen sehe ich es anders. Wenn unser Leben im Alltag ein vernünftiger Gottesdienst ist, dann gehört auch das mit in den Gottesdienst hinein, was in der Woche passiert. Sicher muss man nicht stereotyp Termine runterrasseln, die kann man ja auch im Kirchenblatt nachlesen. Gut ist es, wenn in Abständen auch mal auf die eine oder andere Veranstaltung besonders hingewiesen wird, eventuell auch durch einen Mitarbeiter dieses Kreises. Abkündigungen sollen freundliche Einladungen sein. Und nun wird zum Beispiel abgekündigt, am Dienstag ist 19 Uhr junge Gemeinde. Und da denken sich vielleicht 80% der Anwesenden, ich gehöre eh nicht in die Altersgruppe, geht mich nichts an. Stimmt nicht. Abkündigungen gehen alle an. Nämlich, ich kann für diese Zusammenkunft beten. Ich weiß Bescheid, ich denke mit dran. Das ist natürlich noch besser möglich, wenn hin und wieder eine kleine Information über diesen oder einen anderen Kreis kommt und vielleicht man dafür an diesem Sonntag mal was anderes weglässt, was ohnehin jeder weiß. Abkündigungen können auch noch gezielter der Information und der Fürbitte dienen. Zum Beispiel haben wir ja neulich mal eine Abkündigung gehört, bei der Abkündigung über den beabsichtigten Freiwilligendienst von der Johanne Triebel in Tansania. Und nächsten Sonntag haben wir eigentlich fast einen Abkündigungsgottesdienst, wenn die Nicole Boris-Juck aber nicht nur berichtet, sondern auch verkündigt und über ihre Flüchtlings- bzw. Straßenkinderarbeit in der Ukraine. Ja, und Abkündigungen enthalten aber auch noch einen anderen wichtigen Akzent. Wir nehmen teil an Freude und Leid in unserer Kirchgemeinde. Wir sind in einer Gemeinschaft und wir nehmen Anteil am Ergehen der anderen. Wir trauern mit den Trauernden und freuen uns mit denen, die etwas Schönes erlebt haben. Wenn wir zum Beispiel, wie auch heute, Verstorbener gedenken, dann nehmen wir noch einmal das Leben unseres verstorbenen Gemeindegliedes so im inneren Auge, im Gebet, in den Blick. Wir empfinden mit den Trauernden, wir beten für die Angehörigen. Und ich erlebe es als positiv, wenn der eine oder andere vielleicht beim Gang zum Abendmahl auch nochmal einem Angehörigen die Hand drückt, als Zeichen des Mitgefühls und der Verbundenheit. Denn, wie Paulus schreibt, wenn ein Körperteil leidet, also er vergleicht ja die Gemeinde mit einem Körper, einem Leib, wenn ein Körperteil leidet, so leiden alle mit. Und umgekehrt, wir nehmen mit Freude Anteil an Geburten, Taufen, Hochzeiten, kirchlichen Jubiläen und so weiter. Und übrigens, einer Gemeinde, in der ich mal war, bei Chemnitz, da erlebte ich, wo ich dort war, eine ungewöhnliche Abkündigung, die wir uns hier eigentlich so normalerweise nicht vornehmen, kommt Gott sei Dank auch nicht so oft vor, aus der Kirche ausgetreten ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wurde für denjenigen auch gebetet. Wenn das mal vorkommt, vielleicht bei jemandem, der auch aus der Mitte der Gemeinde heraus diesen Schritt geht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir da beten und die Gemeinde das weiß. Zu den Abkündigungen sollten auch spontane Dinge kommen dürfen. Warum nicht eben, wie gesagt, ein Geburtstagskind grüßen, welches unter uns ist, sofern es bekannt ist? Wir dürfen uns mitfreuen. Warum nicht namentlich für Schwerkranke oder Verunfallte beten, wenn es gewünscht wird? Auch das haben wir schon mehrfach getan und erlebt. Und wir haben auch erlebt, dass Gott Heilung geschenkt hat und dass Gott getröstet hat. Ich denke, das ist auch alles etwas, was in die Abkündigung hineingehört. Warum nicht auch die eine oder andere persönliche Nachricht oder die Bitte um Unterstützung, wie schon erwähnt, die Vorstellung eines Hilfsprojektes, der Gruß eines Gastes oder die Begrüßung von Gästen, die unter uns sind. Wir sollen aneinander Anteil nehmen, füreinander beten und dazu brauchen wir auch Informationen. Wenn es zu viel wird, machen wir dann noch extra eine Kirchgemeindeversammlung. Zweitens, Dankopfer. Muss denn das Kollektesammeln während des Gottesdienstes sein? Ich glaube, in Jöstadt ist es nicht üblich, was war es nicht früher. Und in manchen Gemeinden wird es nicht gemacht, da ist nur die Büchse am Ausgang. Genügt das nicht? In der Tat, wie gesagt, gibt es Gemeinden, die sammeln nur am Ausgang. Und umgedreht gibt es auch Gemeinden, da ist die Kollektenwerbung etwas länger als die Predigt. Doch ich finde es schon gut, wenn wir im Gottesdienst die Kollekte sammeln. Es wird deutlich, unser Umgang mit Geld hat ganz viel mit unserem Glauben zu tun. Und das wäre auch wieder eine Extra-Predigt. Wem vertraue ich? Dem Geld, hinter dem der Götze Mammon steckt, wie Jesus sagt, oder Gott, der mich versorgen wird, auch mit Geld, mit dem, was ich zum Leben brauche. Und die Gabe des zehnten Teiles ist ja ein biblisches Gebot des Alten Testamentes. Wir nennen das, was wir im Gottesdienst einlegen, Dankopfer. Vor vielen Jahren hat mal ein treues Gemeindeglied mir gesagt, ich soll doch bitte nicht immer dann beten, Herr, nimm gnädig an dieses Opfer unseres Dankes. Es wäre doch kein Opfer, die paar Pfennig, die wir einlegen. Ich habe dem Gemeindeglied gesagt, das stimmt, da haben Sie recht. Und seitdem bete ich meistens, Herr, hab Dank, nimm gnädig an die Gaben unseres Dankes. aber für manche ist es vielleicht auch ein Opfer. Und wir bringen diese Gaben, dieses Opfer durch die Korrente zum Altar. Wir legen es auf dem Altar und dadurch wird der schnöde Mammon, sag ich mal, gesegnet und Gott geweiht. Dabei ist das Gebet sehr wichtig, dass die Gaben richtig verwendet werden. Ich denke an eine mir gut bekannte ältere Frau, nicht aus dieser Gemeinde, in deren Gemeinde steht nicht im Kirchenblatt, für was die Kollekte ist. Und sie nimmt sie immer zwei verschiedene Geldstücke mit, ein kleines Stück und einen großen Schein. Und je nachdem, welche Kollekte angesagt wird, entscheidet sie spontan, was sie einlegt. Noch wichtiger ist allerdings das Gebet, dass die Gaben gut verwendet werden. Und das Vertrauen, dass Gott den Zweck segnet. Es ist ja so, dass wir nicht immer exakt alles konkret beeinflussen können. Manchmal verunsichern uns auch Nachrichten über falsch verwendetes Geld. Deswegen ist beides wichtig, das Prüfen und Nachfragen, aber auch das Vertrauen zu Gott, dass er die Gelder richtig leitet. Ich bin sehr dankbar für hohe Kollekten und Spenden, auch in unserer Gemeinde. Das ist ein gutes Zeichen. Nicht der Mammon beherrscht uns, sondern wir sind getragen von der Verheißung der Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich will auch daran erinnern, dass Paulus sehr ausführlich im 2. Korintherbrief über eine Geldsammlung Kollekte für die verarmte Jerusalemer Urgemeinde wirbt. Und deshalb hat das Dankopfer seinen Platz im Gottesdienst. Wir sind sehr dankbar und auch angewiesen auf die Kollekten für die eigene Gemeinde in unserem Haushaltsplan. Wir sind sehr dankbar für die Bereitschaft, andere Projekte zu unterstützen, weltweit oder auch in unserem Land. Und die Bereitschaft dazu ist oft sehr enorm. Ein Missionar aus Ghana erzählte von seiner Gottesdienstgemeinde Folgendes. Da ging die Kollektenschale herum, begleitet von dem Spruch, wer etwas hat, der gebe, wer etwas braucht, der nehme. Ich weiß nicht, wie das bei uns funktionieren würde, aber dort gab es eben auch viele Arme in der Gemeinde und da wurde sozusagen dann nicht erst hinterher, da wurde das gleich mit der Kollektengabe im Gottesdienst offenbar ausgeglichen. Aber wir haben ja auch einen Hilfsfonds, mit dem wir immer wieder auch dort, wo eine Notsituation entstanden ist, helfen können. Drittens, Beichtgebet. Führt Beichte im Gottesdienst wirklich zu Buße und Umkehr oder ist es nur ein gedankenloses Herunterplappern? Das ist eine ernste und wichtige Frage, eine berechtigte Anfrage. Manche Pfarrer haben das Beichtgebet auch ausgesetzt, weil sie es in Frage stellen in diesem Rahmen. Ich stelle das auch mal so als Frage in den Raum und ich bin dankbar für Rückmeldung. Wer möchte an mich? Erfahrungen mit dem Beichtgebet im Gottesdienst. Gibt es die Erfahrung von Entlastung und Vergebungsgewissheit? Größte Gefahr ist das Herunterrasseln oder ein Automatismus. Ich meine, das Beichtgebet im Gottesdienst hält den Gedanken an die Beichte wach. Es ist eine Form des Schuldbekennens. So wie es verschiedene Formen gibt, ich das vergleiche das mal, sich zu reinigen. Gelegentlich wasche ich mir die Hände. Das ist vielleicht das tägliche Gebet, mehrmals, vielleicht am Abend. Herr, vergib, was heute in meinem Leben nicht recht war. Und vielleicht nenne ich es auch im Gebet konkret. Dann gibt es die etwas ausführlichere Waschung oder die schnelle Dusche. Das ist das Beichtgebet im Gottesdienst. Damit es etwas ausführlicher wird oder innerlicher, haben wir diese Zeit der Stille vorher. Hier sollten wir das nennen, was uns bewusst wird in der Stille. Ich halte es auch für denkbar, dies schon vor dem Gottesdienst zu überlegen, eventuell sogar zu notieren, damit ich es dann Gott nennen kann. Das bewusste Mitsprechen ist hilfreich, sowohl das altvertraute Beichtgebet als auch neuere Formen, die wir hier und da sprechen. Damit es keinen Automatismus wird, kommt beim Vergebungszuspruch immer dieser bewusste Einschub, allen, die ihre Sünden erkannt, bereut und bekannt haben, spreche ich die Vergebung zu. Es heißt eben nicht, alle, die heute gerade zufällig hier sitzen und beim Gedanken vielleicht noch an den Film von gestern Abend waren oder sich über irgendjemanden ärgern, der auch mit hier sitzt und so weiter. Nein, allen, die es bewusst sprechen. Schließlich brauche ich ab und zu auch mal ein gründliches Bad mit entsprechender Körperpflege. Und das vergleiche ich mit der Einzelbeichte, dem Gespräch mit einem Seelsorger, dem Bekennen von Schuld, eventuell auch Beratung über Schritte, wo ich was ändern kann, das Gebet und den Zuspruch der Vergebung. Dies gehört zum Christsein dazu, wie das reinigende Bad zum Leben. Ich mache Mut, die Einzelbeichte in Anspruch zu nehmen. Der Seelsorger ist zum Schweigen verpflichtet, auch vor dem Gesetz. Wobei aber grundsätzlich, wir haben vorhin im Evangelium gehört, Jesus hat es allen seinen Jüngern gesagt, wem er die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem er sie behaltet, dem sind sie behalten. Die Beichte im Gottesdienst macht die Seelsorge nicht überflüssig. Aber Beichte im Gottesdienst hat den Sinn, sowohl als Reaktion auf das Gehörte im Gotteswort, als auch als Vorbereitung auf das heilige Abendmahl. Drittens, Fürbittgebet. In manchen Gottesdiensten kommt das Fürbittgebet etwas kurz weg. Natürlich sind ja auch viele Lieder, gesungene Gebete und so weiter, aber das konkrete Gebet für die Welt und ihren Frieden, für die Verantwortungsträger und die Menschen in unserem Land, für notleidende Menschen in Krieg und Kriegsgebieten, für Katastrophenopfer, für Notleidende auch in unserer Region, für die Christenheit und ihre Einigkeit, für verfolgte Christen, für unsere Kirche und deren Leitung, für Anliegen unserer Gemeinde, einzelner Gemeindeglieder und bestimmter Gruppen, für Erweckung. Das konkrete Gebet, welches eingebettet ist in Lob, Dank und Anbetung. Der Grund für das Zu-Kurz-Kommen ist vielleicht, dass man oft dann, was schon eingangs erwähnt wurde, ja, es wird vielleicht alles zu lang, ist die Konzentrationsfähigkeit noch gewährleistet. Dass das Gebet zu kurz wegkommt, merke ich in der Umkehrung, dass oft Dankbarkeit besteht, wenn das Gebet einmal einen Schwerpunkt im Gottesdienst hatte. Und circa vor 15 Jahren hatten wir mal eine Predigtreihe zum Gebet. Und seitdem eigentlich ist es so, dass immer wieder auch Gemeindegruppen, nicht jeden Sonntag, aber in Abständen, das Gebet mitgestalten. Und dafür bin ich dankbar. Es ist eine Bereicherung, wenn verschiedene Beter auch eine Vielfalt des Gebetes von Loben, Dank, Bitte, Klage vor Gott bringen. Das bereichert unseren Gottesdienst und unser Gebetsleben überhaupt. Wir sind als Gottesdienstgemeinde vor Gott auch stellvertretend für die, die es nicht tun. Das war ein wichtiges Anliegen von Abraham und Mose bis heute. Dieses stellvertretende Stehen vor Gott. Viertens, Sendung und Segen. Im Gottesdienst dürfen wir geistlich wachsen und gestärkt werden. Aber es ist kein Selbstzweck. Kein satter, frommer, abgefüllter Christ steht am Ende. Nein, wir werden hinausgesandt in den Alltag, in unsere Umwelt, wo es oft auch belastend und stressig ist, wo wir mit vielen Nichtchristen zu tun haben. Aber wir werden hinausgesandt, damit neues Leben entsteht, damit wir Zeugen sind durch unser Wort, aber auch durch die einfache, mitmenschliche Tat der Nächstenliebe, indem wir das tun, was uns vor die Füße oder aufs Herz gelegt ist. Am Ende des Gottesdienstes steht A, die Sendung. Geht hin im Frieden des Herrn. Ich erinnere mich ganz dunkel, es ist Jahre oder Jahrzehnte her, da war eine Taufe im Gottesdienst, war nicht hier. Und die Angehörigen hatten mit der Kirche leider sehr wenig zu tun. Bei dem Wort, geht hin im Frieden des Herrn, stand die Mutter mit dem Kind auf und wollte gehen. Dann sah sie, dass alle anderen noch saßen und setzte sich schnell wieder hin. Aber eigentlich hat sie nur wörtlich genommen, was gesagt wurde. Geht hin, geht. Doch im Frieden des Herrn können wir nur gehen, wenn wir Gesegnete sind. Deshalb folgt dem Sendungswort der Segen. Wir gehen hinaus in den Alltag, in die Woche, in unsere Beziehungen, die manchmal schön, aber auch manchmal belastend sind. Wir gehen aber nicht nur mit unseren guten Vorsätzen, sondern mit dem Segen unseres Herrn. Deswegen ist der Segen so etwas Kostbares. Meist sprechen wir an dieser Stelle den Segen, den Aaron als erster Priester zum Volk gesprochen hat, aus 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Manche sagen auch, der Herr segne euch. Ich bleibe bei dem, der Herr segne dich. Erstens, weil das eine geprägte Formulierung der Bibel ist. Zweitens, weil sich jeder in seiner Situation auch ganz persönlich gesegnet wissen soll. Und drittens, Aaron hat das Gottesvolk gemeint, der Herr segne dich, Israel. Und so kann es auch verstanden werden, der Herr segne dich, Gemeinde Jesu in Königswalde. Der Segen ist kostbar. Nochmal eine Kindheitserinnerung, die ich den Konfis schon beim Thema Gottesdienst erzählt habe. In meiner Heimatgemeinde in Raschau ging ein alter Mann treu zum Gottesdienst, der fast taub war und demzufolge kein Wort von der Predigt verstand. Es gab ja auch das ja noch nicht. Auf die Frage, warum er dann überhaupt in den Gottesdienst ginge, ich weiß nicht mal, wie die Frage gestellt wurde, ich habe das am Mittagstisch mitgehört, als Pfarrerskind schnappt man ja viel auf, warum geht er in den Gottesdienst, wenn er ohnehin nichts versteht? Da antwortete er, ich werde gesegnet und das gibt mir Kraft für die ganze Woche. Er hat etwas begriffen vom Geheimnis des Gottesdienstes. Gleichzeitig tröste ich damit auch alle die, die nicht immer jedes Wort verstehen. Wir alle verlassen das Gotteshaus unter dem Segen Gottes. Und es gibt nichts Wertvolleres für uns als Einzelne, wie auch als Gottesdienstgemeinde. Wir nehmen den Segen mit als Kraft für die Woche und wir geben ihn weiter. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Und der Frieden Gottes, der größer ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.